Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Seit Beginn der Corona-Pandemie rauchen wieder deutlich mehr Menschen in Deutschland. Knapp 35% der Menschen ab 14 Jahren sind es aktuell, also ein gutes Drittel. Anfang 2020, vor der Pandemie, waren es nur etwa 27%. Momentan rauchen also ein Viertel mehr Menschen als kurz vor der Pandemie. Das geht aus der deutschen Befragung zum Rauchverhalten hervor. Für die DEBRA abgekürzte Studie wird alle 2 Monate ein repräsentativer Teil der deutschen Bevölkerung zum Konsum von Tabak, E-Zigaretten oder Tabakerhitzern befragt. Leiter der Studie ist Daniel Kurz, Professor für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt Suchtforschung und klinische Epidemiologie am Universitätsklinikum Düsseldorf. Mit ihm habe ich vor der Sendung telefoniert und zuerst gefragt, warum rauchen seit einigen Jahren wieder mehr Menschen?
Ja, ich denke, das hat verschiedene Gründe, warum in Deutschland wieder mehr geraucht wird. Wir erheben in unserer Studie jetzt seit 2016 regelmäßig Daten dazu und sehen einen relativ stabilen, hohen Anteil insgesamt und auch eine leichte Zunahme im letzten Jahr. Und das ist, denke ich, auf unterschiedliche Dinge zurückzuführen. Zum einen denke ich, dass insgesamt die Tabakkontrollpolitik in Deutschland relativ schwach ist. Das heißt, es ist noch relativ attraktiv, in Anführungsstrichen, zu rauchen und relativ unattraktiv, mit dem Rauchen aufzuhören. Und vielleicht haben zuletzt aber auch äußere Faktoren einen Einfluss darauf genommen, dass wieder etwas mehr geraucht wird.
Da spielen Sie zum Beispiel auf die Corona-Pandemie an?
Also wir haben uns schon überlegt, womit man jetzt im letzten Jahr einen Anstieg der Raucherquote erklären kann. Und wir hatten jetzt gar nicht so viele einschneidende Erlebnisse, die das direkt beeinflussen könnten, außer vielleicht die Corona-Pandemie. Die hat uns natürlich alle sehr stark betroffen in vielen Lebensbereichen. Und man könnte sich vorstellen, dass der Anstieg beim Rauchen auch indirekt mit den Folgen der Corona-Pandemie zusammenhängt. Zum Beispiel, dass insgesamt bei vielen Menschen der Stress zugenommen hat durch Corona. Vielleicht spielt aber auch das Thema Homeoffice eine Rolle, weil viele am Arbeitsplatz ja nicht rauchen dürfen. Und wenn jetzt vermehrt zu Hause gearbeitet wird, ist da vielleicht auch mehr Gelegenheit, wieder zur Zigarette zu greifen.
Wenn wir auf dieser Linie weiterdenken, derzeit gibt es ja eine ganze Reihe von Krisen neben der Corona-Pandemie, die Menschen belasten und eben auch als zusätzliche Stressfaktoren angesehen werden könnten. Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, die Klimakrise. Erwarten Sie vor diesem Hintergrund, dass die Zahlen noch weiter steigen könnten?
Also zunächst einmal sind das besorgniserregende Großereignisse, die uns wirklich jetzt überschwemmt haben in den letzten Jahren. Jede einzelne Krise wäre eigentlich schon Stress genug, aber es ist wirklich unheimlich viel zusammengekommen in den letzten Jahren. Und wir haben jetzt keine aktuelle wissenschaftliche Forschung zu den direkten Effekten, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass diese unterschiedlichen Stressquellen insgesamt auch keinen guten Einfluss auf das Rauchverhalten haben. Und von daher, mit Blick auf die Zukunft, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht eher auf einem relativ hohen Niveau, wie es jetzt ist, eher bleibt. Vielleicht auch wieder ein bisschen rückläufig wird. Ich glaube nicht, dass es noch sehr stark ansteigen wird. Das glaube ich nicht.
Das war jetzt ein etwas spekulativer Teil. Wenn wir nochmal auf die konkreten Zahlen der neuesten Runde der deutschen Befragung zum Rauchverhalten schauen und die steigenden Zahlen, die sich ja darin zeigen, wie kommen die zustande? Fangen eher Menschen neu mit dem Rauchen an oder werden ehemalige Raucherinnen und Raucher rückfällig?
Ich glaube, dass beides eine Rolle spielt. Also wir haben jetzt im letzten Jahr ungefähr einen merklichen Anstieg gesehen in unseren Daten, in der DEBRA-Studie, auf jetzt doch deutlich über 30%. Und dieser Anstieg ist nicht allein dadurch zu erklären, dass mehr Menschen mit dem Rauchen anfangen. Das passiert ja hauptsächlich in der frühen Lebensphase, also bis zum Alter von 18, 24, sage ich mal, bis zum frühen Erwachsenendasein fangen die meisten normalerweise an mit dem Rauchen und nicht mehr im mittleren und späteren Alter. Aber da haben wir natürlich zahlenmäßig die größte Gruppe in Deutschland. Deswegen vermute ich, dass auch der Rückfall zum Rauchen eine Rolle spielt bei denjenigen, die jetzt vielleicht kürzere Zeit, das heißt vielleicht ein paar Wochen oder Monate oder vielleicht wenige Jahre rauchfrei waren.
Aktuell fangen weniger junge Menschen mit dem Rauchen an, als das noch in den 70er bis 90er Jahren der Fall war. Wie erklären Sie sich diesen unterschiedlichen Trend?
Also das ist erstmal eine Sache, die uns positiv stimmt auf jeden Fall, dass das Rauchen unter den Jugendlichen, den jungen Erwachsenen doch stärker rückläufig war in den letzten Jahren als in der Erwachsenengruppe. Also laut unseren Zahlen rauchen deutlich unter 15% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland. Und das ist auf jeden Fall eine positive Nachricht, dass es vor allen Dingen der Altersgruppe rückläufig ist, der Tabakkonsum. Ich denke, dass das vor allen Dingen zu tun hat mit erfolgreichen Präventionsprogrammen, die sich speziell an Jugendliche richten, die in Schulen und so weiter stattfinden, wo einfach gut aufgeklärt wird über die Gefahren des Rauchens. Und insgesamt glaube ich, dass habe ich so den Eindruck, dass Jugendliche auch etwas nicht nur umwelt-, sondern auch gesundheitsbewusster sind heutzutage und dass das auch ein Grund ist, warum sie mit dem Rauchen, was wirklich sehr schädlich ist, gar nicht erst anfangen.
Dass Rauchen die Gesundheit gefährdet, ist klar. Wie können denn zum Beispiel Ex-Raucherinnen und Raucher gegensteuern, wenn sie merken, dass der Suchtdruck wieder steigt, zum Beispiel durch mehr Stressfaktoren im Alltag?
Ja, das ist tatsächlich das große Problem, dass vor allen Dingen langjährige Raucherinnen einen starken Druck fühlen, wieder zur Zigarette zu greifen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich, was die englischen Kollegen Not a Puff Rule nennen, also die Regel, keinen einzigen Zug mehr zu nehmen, wenn man es einmal geschafft hat, rauchfrei zu sein. Also die Versuchung ist ja da, sich eine Zigarette mal zu gönnen. Und da besteht halt die Gefahr, wenn man damit wieder anfängt nach einer Phase der Rauchfreiheit, dass das Gehirn kann sich nämlich sehr gut daran erinnern, wie angenehm für das Gehirn das Rauchen war und verlangt dann immer nach mehr. Und dann ist halt die Gefahr groß, dann wieder komplett rückfällig zu werden. Also wirklich versuchen, komplett die Finger von den Zigaretten zu lassen. Und das andere ist vielleicht, dass man sich ganz gut selber vorbereiten kann auf solche Situationen, wo der Suchtdruck besonders stark ist, weil die wird jeder Raucher, jede Raucherin wird das erleben. Zum einen kann man natürlich versuchen, solchen Situationen vielleicht auszuweichen, wo man früher immer geraucht hat. Wichtig ist, dass keine Rauchwaren in greifbarer Nähe sind, also keine Notfallpackungen in der Schublade vom Schreibtisch haben. Das muss wirklich weit weg sein, damit man sich eine große Mühe machen muss, um dran zu kommen. Und Handlungsalternativen zu überlegen. Also was kann ich machen, wenn der Druck jetzt ganz stark wird? Da kann man zum Beispiel denken an Bewegung, dass man dann das Haus verlässt und eine Runde spazieren geht, das ist gut. Oder man kann zum Beispiel überlegen, dass man ein großes Glas Wasser trinkt oder einen Apfel isst oder Ähnliches. Das sind so direkte Maßnahmen, die man ganz gut ergreifen kann.
Welche professionellen Hilfsangebote gibt es denn, um mit dem Rauchen aufzuhören? Was ist da jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive das vielversprechendste?
Es gibt viele gute Angebote, die sowohl sicher als auch wirksam sind. Also die bestehen eigentlich aus zwei Säulen, würde ich sagen. Die eine ist eine professionelle Beratung und die andere ist gegebenenfalls eine Unterstützung mit Medikamenten. Das erste, die Beratung kann zum Beispiel ganz niederschwellig beim eigenen Hausarzt, der eigenen Hausärztin anfangen, dass man sich da beraten lässt, eine ärztliche Kurzberatung empfängt. Oder dass man an einem Raucherentwöhnungskurs teilnimmt. Informationen dazu gibt es über die Krankenkassen. Und dann kann man in diesem Zusammenhang einer Beratung auch in Erwägung ziehen, ein Medikament zu nehmen, beziehungsweise eine Nikotinersatztherapie. Die sind bewiesen effektiv, also die bekannten Nikotinpflaster oder Kaugummis oder Ähnlichen. Die kann man sogar ohne Rezept in der Apotheke erhalten.
Aktuelle Entwicklung und Hintergründe zum Rauchverhalten in Deutschland. Informationen und Einschätzungen waren das von Professor Daniel Kurz vom Universitätsklinikum in Düsseldorf.